Deutschlandfunk Kultur.
Wahrscheinlich gibt es niemanden hier, der nicht irgendwann mal in seinem Leben eine Postkarte, ein Buch, ein Kalender, sogar ein Puzzle in der Hand gehabt hat, in dem die berühmten Knollennasenfiguren abgezeichnet waren oder verewigt waren, ob Giraffe, ob Maus, ob Mensch und sogar die Freiheitsstatue. Immer haben sie diese doch ausgesprochen und ausgeprägt dicke Nase. Erfunden hat sie der Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe, Guillermo Mordillo, der im August 80 Jahre alt geworden ist. Und weil natürlich er genauso wenig wie seine Figuren altern und altert, ist er 4x20 Jahre jung geworden. So heißt sein neuestes Buch. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den Zeichner, Grafiker, Cartoonisten Guillermo Mordillo. Viermal 20 Jahre jung, Herr Mordillo, war das Ihre Idee?
Yes, that was my idea.
Ja, but, das war meine Idee.
Only the cartoonist have four times 20.
Nur die Zeichner the können viermal 20 Jahre jung werden. Menschen werden 80 Jahre alt.
Und warum die Zeichner nicht?
Why I didn't understand. Because what I'm doing is not work.
Naja, was ich mache, ist ja keine Arbeit. Das ist eine Leidenschaft und ich habe Spaß dabei. Und ich versuche einfach, etwas Lustiges für andere Menschen zu schaffen und das hält einen jung. Und ich bin natürlich jung, weil ich nicht allzu viel leide.
Ich habe gedacht, vielleicht steckt ein bisschen auch die Angst vorm Altern dahinter, was bei Ihnen natürlich vollkommen unverständlich wäre, weil wenn man Sie anschaut, niemand auf die Idee käme, dass Sie 80 wäre. Aber dann steckt das nicht dahinter, ja? Ja,
ich kann mich nicht erinnern. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, frage ich mich selber, bin ich 80? Ich fühle mich nicht so. Ich tue, was ich tue und ich habe den Eindruck, dabei habe ich kein Alter. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich meinen Körper spüre, wenn ich arbeite. Und das ist wundervoll, das ist einfach klasse.
Ja, ist auch ein Privileg. Sie haben mal auf die Frage, mit wem würden Sie gerne für einen Tag tauschen, geantwortet, mit Gott. Wieso?
Ja, genau. Aber ich glaube nicht, dass es ihm gefallen würde. Ich glaube, er würde das nicht zulassen, dass ich an seine Stelle trete.
Möglicherweise nicht, aber was würden Sie denn anders machen als Gott?
Ah, übrigens, wissen Sie warum? Weil ich nur ein Zeichner bin und er hat dann Angst vor mir.
Aber wenn Sie Gott wären, wenn Sie einen Tag tauschen könnten, was würden Sie anders machen oder was würden Sie überhaupt machen?
Ach, da gibt es so viele Dinge, die man tun könnte. Das Leiden der Menschen, die Ungerechtigkeit, all die Krankheiten, all das beheben. Ich glaube, es würde zu lange dauern, um Ihnen zu sagen, was sich verändern würde. Ich weiß nicht, warum es nicht verändert wird. Ich verstehe das einfach nicht. Ich sollte ihn lieber fragen.
In gewisser Weise, dadurch, dass Sie zeichnen, sind Sie ja eigentlich sozusagen Gott, weil Sie sich Ihre eigene Welt erschaffen, oder?
Ja, die Leute sagen, ich wäre ein Schöpfer, aber ein Schöpfer von Zeichnungen. Ich weiß nicht, ob das sehr wichtig ist.
Ja, wichtig nicht, aber sie erschaffen ihre eigene Welt und es ist ja eine Welt, die, ja, die auch von, wie soll ich sagen, von Vergeblichkeit erzählt, ja, von Alltagssituationen, von der Absurdität des Alltags, die immer auch unterlegt ist mit Humor, aber auch nicht immer.
Ja, ich muss sehr vorsichtig sein, denn ich möchte natürlich, dass meine Arbeit die perfekteste Arbeit ist, um Menschen zu helfen und das Leben zu genießen mit Humor. Ich brauche den Humor selber für das Leben und das möchte ich anderen Menschen mitgeben. Und ich möchte, dass diese Welt einfach ein bisschen komfortabler wird. Ich höre die Nachrichten und lese die Zeitungen. Und im Moment ist das eine Hölle. Es ist ja ein Albtraum, was da passiert, nicht? In Syrien zum Beispiel. Was können wir tun? Vielleicht helfen mit einem bisschen Humor. Ich glaube nicht, dass das ausreicht. Ich glaube nicht, dass meine Cartoons den Menschen helfen, Dinge wie das, wovon ich gesprochen habe, zu vergessen. Ich mache das selber. Ich zeichne, um nicht weinen zu müssen.
Und trotzdem fragt man sich ja immer, wie kommt dieser Humor zustande? Gerade weil sie ihre Figuren gar nicht so selten in Situationen setzen, in denen sich diese Figuren eigentlich ein bisschen fühlen müssen wie Don Quixote. Man kommt nie so richtig ans Ziel.
Yes, because they never give up.
Ja, das stimmt. They never give up. Aber sie geben niemals auf. Sie sind eigentlich besser als ich selbst, denn manchmal gebe ich auf. Aber meine Zeichnungen, meine Figuren, die geben nie auf. Und das ist vielleicht der Punkt, das ist das Geheimnis, dass man einfach im Leben immer weitermacht und niemals aufhört. Und manchmal ist es schwierig, denn die Situation ist schwierig. Und viele Leute leiden einfach zu viel. Wenn ich zeichne, dann kann ich nie vergessen, dass zu viele Menschen zu viel erleiden müssen.
In welchen Situationen haben Sie aufgegeben?
Oh, in vielen Situationen. Ich kann mich nicht mal daran erinnern, bei all den vielen Zeichnungen, die ich gemacht habe, das waren ja Tausende. Aber es ist natürlich in jeder Situation möglich, nicht aufzugeben.
Bei Ihren Figuren, als ich mir jetzt die Bilder nochmal wirklich mit großem Vergnügen auch angeguckt habe, fiel mir ein Satz von Richard Sennett ein, den ich allerdings nur sinngemäß wiedergeben kann, wo er entwirft, wie der Mensch versucht, sein Bewusstsein zu erforschen, an den wahren Kern seines Wesens ranzukommen und sagt, im Prinzip ist es wie beim Häuten einer Zwiebel. Man nimmt eine Schale weg, schält noch die zweite ab, schält die dritte ab, die vierte und so weiter und so fort. Und am Ende, was ist der Kern? Es ist eigentlich das blanke Nichts, weil gar nichts mehr übrig bleibt. Ist in gewisser Weise auch so, sind so Ihre Bilder zu verstehen? Der Mensch sozusagen auf der vergeblichen Suche nach was anderem, als er vielleicht selber ist?
So the question is. Maybe.
Naja, vielleicht.
Because I take my ideas from what I'm seeing.
Meine Ideen, die stammen ja von dem, was ich sehe. Das Gehirn ist wie ein Computer. Wenn ich auf der Straße bin oder irgendwo anders, dann nimmt mein Gehirn, das ja ein Computer ist, diese Energie auf. Die Energie von dem, was ich sehe, die Energie des Lebens. Vielleicht ein Hund, der über die Straße rennt, Leute, die sich unterhalten, Leute, die irgendetwas machen. Das geht alles ins Gehirn. Und wenn ich meine Zeichnungen mache, dann benutze ich diese Energie, um meine Zeichnungen zu machen. Und das kommt aus dem Leben. Diese Situationen stammen aus dem Leben. Und manchmal benutze ich den Surrealismus. Und ich versuche, den Ganzen etwas Humor einzuhauchen. Selbst wenn es um ernsthafte Themen geht. Ich habe einige Zeichnungen über den Tod gemacht und die sind lustig.
Ja, sie sind lustig, das stimmt. Ich habe mich gefragt, ob sozusagen so grundsätzlich so eine Botschaft in vielen dieser Bilder steckt, die eben heißt: Akzeptiert euch selbst. Ja, die Welt ist ungerecht, aber macht doch einfach das Beste draus. Was bleibt euch auch anderes übrig?
Naja, die Botschaft könnte sein, dass die Menschen an die Menschen glauben müssen. Das ist meine Botschaft. Ich glaube, die Menschheit muss an die Menschheit glauben. Und ich glaube, wenn das nicht geschieht, dann haben wir keine Zukunft. Wenn der Mensch nicht an die Menschheit und die Menschlichkeit glaubt, dann haben wir keine Zukunft und kein Ziel vor Augen. Und das ist die Botschaft in meinen Zeichnungen.
Wie, Herr Modiglio, sind Sie eigentlich auf diese Nase gekommen? Sie sind eigentlich, also wenn man ein bisschen Revue passieren lässt, allein in Deutschland, wir haben Loriot, wir haben Ralf König, die Knollennasen tauchen immer wieder auf, aber ich glaube, Sie sind der Urvater der Knollennase. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es eine Art kindliche Prägung, wie Sie dazu gekommen sind.
Naja, diese Idee entstand, als ich anfing, Grußkarten in Amerika zu zeichnen und in Paris. Und wenn man solche Grußkarten macht, dann weiß man zum Beispiel, da gibt es eine Grußkarte, die schickt der Mann einer Frau oder umgekehrt. Also man muss Charaktere schaffen, die nicht zu weiblich und nicht zu männlich sind. Und so fingen wir an, eine Figur zu erschaffen, die aussah wie eine Kartoffel. Und man nennt sie auch Kartoffeln in den USA. Also die Nase entstand so langsam, die wurde immer größer und größer und größer. Ja, bis sie die gegenwärtige Größe hatte. Das hat einige Jahre gedauert, bis es dahin kam. Das passierte nicht sofort.
Ich hatte irgendwo gelesen, dass der Ursprung eigentlich darin lag, dass Sie mit 6 Jahren, Sie sind in Buenos Aires geboren, mit Ihrer Mutter im Kino waren, in Disneys Schneewittchen. Und dass dort...
Ich war nicht allein dabei, nicht? Ich war mit meiner Mutter da. Ja, mit meiner Mutter. Ich war 5 Jahre. 5 Jahre war ich alt, nicht 6. 5 Jahre alt.
Und dass die Zwerge, die sozusagen mit ihren großen Nasen über die Matratze drüber schauten, dass das sozusagen eine Initialzündung gewesen ist. Yes?
Well, that time was, the beginning.
Ja, das war praktisch der Anfang. Ich war 5 Jahre alt und ich habe damals Schneewittchen und die 7 Zwerge gesehen. Und das war praktisch der Startpunkt. Und seither versuche ich Dinge in dieser Art zu machen. Humor, Farbe, Bewegung und Zärtlichkeit. Zärtlichkeit ist sehr, sehr wichtig. Wichtiger als Liebe, Zärtlichkeit. Denn Humor ist eine Art von Zärtlichkeit. Zärtlichkeit oder Angst.
Ja, die Bilder sind auch nie bösartig eigentlich. Ne? Davor scheuen sie zurück. Also es ist wirklich... Man denkt, er lässt sie immer leben, in den absurdesten Situationen, auch in den verzweifeltsten Situationen vielleicht. Man befindet sich in einer Spirale oder auf einer Kugel und es ist eigentlich nicht in Sicht, dass man da irgendwie runterkommt, aber es sieht trotzdem nicht wirklich hoffnungslos aus.
Yes,
Ja, Sie meinen, dass die nicht miteinander reden?
Nein, das meinte ich nicht. Nein, das meinte ich nicht, sondern die Situation, in der sie sich befinden, die manchmal verzweifelt ist, aber weil Sie sagten, da steckt natürlich auch Zärtlichkeit drin in diesem Humor, so verzweifelt die Situation auch erstmal so aussieht. Ich stecke in einer Spirale und ich komme aus dieser Spirale nicht raus. Oder in einem Labyrinth und komme aus einem Labyrinth nicht raus. Oder oben auf einer Kugel und wie soll ich mich da jetzt weiter bewegen? Wirkt es trotzdem erstaunlicherweise immer freundlich und immer so, ja, man kommt da zwar nicht raus, aber ist auch nicht tragisch. Wird schon irgendwie gehen.
Ich weiß nicht, ob es da eine hoffnungslose Situation gibt. Das glaube ich nicht. Das ist mir auch passiert. Vor mehr als 40 Jahren war ich in Paris und ich liebte meine Arbeit. Ich war allein in Paris. Ich hatte gerade meine Arbeit verloren, die ich so liebte. Ich hatte kein Geld, keine Familie. Und das war der glücklichste Tag in meinem Leben.
Ach.
Das war der schönste Tag. Denn da begann ich das zu tun, was ich jetzt tue. Ich hatte gerade meine Arbeit verloren. Ich war allein, kein Geld. Die Situation war hoffnungslos. Aber ich habe versucht, meine Zeichnungen in den Zeitungen zu veröffentlichen, ohne Worte, weil ich die Sprache nicht konnte. Das war der Grund. Und das war der glücklichste Tag meines Lebens, als ich mich entschied, das zu tun, nicht? Nach einer völlig aussichtslosen Situation.
Das ist interessant. Ja, man braucht ja manchmal solche Wendepunkte, um dann auch wieder neue Wege beschreiten zu können.
Ja, natürlich. Ja. Und das gilt immer. Das gilt immer.
Was ist eigentlich für Ihre, ich habe jetzt immer von den Nasen gesprochen, das ist natürlich etwas gemein, weil die Bilder sind deutlich mehr als Nasen. Was ist für Sie eigentlich wichtiger, wenn Sie eine Figur zeichnen? Ist die Nase? Sind es die Augen?
Das ist der Gedanke dahinter. Der Gedanke, der dem Ganzen zugrunde liegt. Zunächst sieht man ja die Farben und dann kommt die Idee. Und die Idee, das ist die Grundlage. Und das ist das Schwierigste. Die Farben gefallen mir, das macht mir Spaß, aber auf die Idee zu kommen, das ist schwierig. Und dem eine Form zu geben, das ist schwierig. Die Farben sind viel einfacher. Also das entsteht so Stück für Stück. Ich brauche sehr lange, bis ich so eine Zeichnung fertig habe. Ich schreibe erstmal die Ideen auf und dann warte ich einfach. Vielleicht eine Woche, ein Monat, vielleicht ein Jahr, bevor ich die Zeichnung mache. Ich arbeite dann an anderen Dingen in der Zwischenzeit. Es ist ein sehr langsamer Prozess. Ich bin ein sehr langsamer Zeichner.
Sie zeichnen immer noch jeden Tag, habe ich gelesen. Und hassen Ferien.
Also Ferien, ich will zumindest nicht am Sonntag malen. Also dazu zwinge ich mich. Aber ich arbeite ziemlich jeden Tag. Ich versuche nicht an Samstagen oder Sonntagen zu arbeiten und mit der Familie zusammen zu sein, aber ich muss mich zwingen. Das ist ja für mich keine Arbeit. Es ist eine Leidenschaft.
Da sind wir beim Stichpunkt, weil wir uns gefragt haben, und jetzt haben wir Glück, es ist nämlich nicht Sonntag, sondern Samstag, ob Sie für uns etwas zeichnen würden.
Ja, jetzt arbeite ich auch.
Wir hätten hier ein Papier und einen Stift, wenn Sie mögen, damit wir mal sehen können, wie... Ich hoffe, der Stift ist in Ordnung. Ich hoffe, er funktioniert. Damit wir mal sehen, wie Mordillo eigentlich arbeitet.
Wenn Sie mir zuschauen, wie ich so eine Zeichnung aufbaue, dann werden Sie verstehen, dass das für mich nicht einfach ist. Sie werden sehen, dass das ganz schön schwierig ist. Ich mache das, weil Sie mich gebeten haben, aber ich arbeite nie auf diese Art und Weise. Meine Zeichnungen, die mache ich zunächst mal mit Bleistift und dann mit Tinte. Erst Tinte, das mache ich nie. Aber ich versuche es nur für Sie und für die Menschen, die hier sitzen. Sie werden sehen, es ist nicht einfach.
So, ich glaube, wir sehen es auch. Sie können es auch sehen in den Bildschirmen. Sie haben alle einen guten Blick, hoffe ich. Es ist wahrscheinlich auch gar nicht so leicht. Es ist wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, auf einem Sofa zu zeichnen, wenn man sonst sehr professionell an einem Tisch zeichnet. Ich würde mal vermuten, das läuft auf eine der berühmten Mordillo-Giraffen hinaus.
It looks like it.
Ja, sieht so aus, ne?
Ja, definitiv. Auch in diesem neuen ist übrigens, und das kennen wahrscheinlich die meisten von Ihnen, diese Giraffe, die mit einem sehr langen Hals. Ja, wunderbar.
So muss die Kamera.
Man erkennt ihren Stil.
Es ist nicht einfach.
Es sieht ganz wunderbar aus. Sie haben es alle gesehen, hoffe ich.
Und in big nose.
Mit einer big großen nose, Nase, yes. Mit der Knollennase.
And big eyes. Im neuen Buch ist dieses, auch dieser wunderbare Cartoon mit der Giraffe mit dem sehr langen Hals und dem viel zu tief hängenden Mond. Und irgendwann läuft die Giraffe gegen den Mond und der Hals beult sich so aus. Auch ganz wunderbar. Sie haben mal gesagt, meine Technik macht es mir möglich zu verbergen, dass ich eigentlich gar nicht zeichnen kann. Das muss eine ziemlich geniale Technik sein, mit der Sie das verbergen. Erklären Sie mal, was Sie damit meinen.
Naja, Sie haben mich ja gefragt, so eine Zeichnung, die mache ich immer gleich, weil ich einfach nichts anderes malen kann. Also in der Öffentlichkeit, vor der Öffentlichkeit geht das nicht.
Aber Sie malen ja nicht nur und zeichnen ja nicht nur in der Öffentlichkeit. Ich habe gedacht, das bezieht sich sozusagen, das ist klassisches Understatement.
I envy the clowns.
Ich beneide die Clowns. Die Clowns, die machen Spaß vor den Menschen. Die hören, wie die Menschen lachen. Wir als Zeichner, wir arbeiten allein. Wir sind in unserem Atelier, wir sehen niemanden. Wir hören das Gelächter nicht. Das heißt, wir sind einsame Clowns. Wir arbeiten absolut vereinsamt. Ich liebe es, die Menschen zu sehen und sie lachen zu sehen. Deswegen beneide ich die Clowns.
Haben Sie denn jemanden, dem Sie die Bilder immer zuerst zeigen, um sozusagen zu testen, ob das funktioniert, was Sie sich überlegt haben, ob Ihre Idee aufgeht?
Ja, ich habe die Familie dafür. Ich habe meine Frau, meine Kinder, ja, sogar meine Enkelkinder. Und das ist jetzt praktisch meine erste Öffentlichkeit. Und dann kommen die anderen, dann kommen die Herausgeber und so weiter.
Und passiert es, dass die Familie sagt, nö, können wir nichts mit anfangen? Und dann ändern sie nochmal was, oder?
It happens.
Yes?
Das passiert, ja.
Gemein.
Genau. Und Sie haben immer recht.
Und dann ändern Sie das auch?
Always.
Ja, immer. Immer. Ich gehorche meiner Familie.
Das ist gut. Wie haben Sie eigentlich angefangen zu zeichnen? War das gleich nach dem berühmten Schneewittchen und die sieben Zwerge-Erlebnis oder kam das erst später?
Nein, ich habe vorher schon angefangen. Seit ich mich erinnern kann, habe ich das gemacht. Schneewittchen war für mich praktisch so die Eröffnung, der Eröffnungsschuss sozusagen. Und seither mache ich meine Zeichnungen, als wären sie Filme. Man kann sie in Filmen, in Trickfilmen einsetzen, denn ich denke immer im Sinne von Bewegung. Also bevor ich mit den Zeichnungen anfing, wollte ich Trickfilme machen. Ich wollte diesen Figuren Leben einhauchen, sie bewegen. Das wollte ich als Kind schon machen. Und dann habe ich in Argentinien Trickfilme gemacht, dann in den USA. Und dann habe ich auch in Europa an Trickfilmen gearbeitet. Und das war eigentlich meine erste große Leidenschaft. Und dann wurde ich zum Zeichner. Vorher wollte ich eigentlich Trickfilmer sein. Jetzt bin ich kein Trickfilmer mehr. Ich bin jetzt nur noch ein Zeichner.
Haben Sie denn Ihre ersten Werke noch in Kinder- und Jugendtagen, haben Sie die aufbewahrt? Haben Sie die noch?
Yes, of course.
Ja, natürlich.
I start doing the cartoons in 1966.
Ich habe ja 1966 angefangen mit den Zeichnungen. Ich verkaufe meine Zeichnungen nicht. Ich habe die noch alle. Ich habe einige verkauft für wohltätige Zwecke, aber ich verkaufe sonst meine Zeichnungen nicht. Ich habe die alle noch.
Sie sind sehr zielstrebig, ne? In dieses Zeichen. Sie haben gesagt, erst über die Trickfilme, dann sind Sie nach Europa gegangen. Ich glaube, eigentlich auf der Suche nach den Trickfilmen, ne?
Ja.
Oder mit den Trickfilmen. Sie waren in New York, dann sind Sie nach Europa gegangen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind Sie auch nach Europa gegangen, um sich sozusagen ein bisschen auf die Suche nach den Wurzeln ihrer Familie zu begeben, die aus Spanien kam und nach Argentinien ausgewandert war. Was wollten Sie, was haben Sie gesucht?
Ja, ich wollte einfach die Orte sehen, von denen meine Mutter und mein Vater kamen. Mein Vater kam aus der Extremadura in Spanien und meine Mutter kam von Asturias, aus Asturias im Norden von Spanien. Und sie gingen nach Argentinien, wo ich geboren wurde. Und ich wollte ihm einfach mal die Orte anschauen, wo sie herkamen. Im nächsten Jahr bin ich 50 Jahre in Europa und 100 Jahre, dass die Modillos nach Argentinien gegangen sind. Und ich bin seit 50 Jahren hier in Europa.
Ja, seit 1963 in Paris, da haben Sie 17 Jahre gelebt, dann haben Sie 17 Jahre auf Mallorca gelebt, dann sind Sie nach Monaco gegangen, dort sind Sie jetzt auch schon 15 Jahre. Dann müsste eigentlich der Logik folgend in 2 Jahren ein Umzug anstehen.
Ja, aber wohin? Wohin? Ich könnte nach Deutschland ziehen, warum nicht?
Wir würden uns freuen.
Wenn Sie mich wollen. Wenn Sie mich wollen.
Na also.
Ich habe noch nie in Deutschland gelebt. Ich komme allerdings sehr oft nach Deutschland. Ich liebe München und Hamburg. Und es gibt viele Städte hier, die mir sehr gefallen und auch die Menschen hier. In Deutschland habe ich eigentlich meinen besten Herausgeber gefunden. Mein bester Herausgeber, das ist der Haie Verlag. Und wir arbeiten schon seit 40 Jahren zusammen. Und das ist ja fast eine Liebesgeschichte. Denn wir sind Freunde geworden. Und alles, was ich mache, mache ich hier in Deutschland. Wir machen jetzt einen Film in Deutschland, in München. Da arbeiten wir dran. Und da arbeiten wir jetzt dran, der kommt 2015 raus. Und das ist die wichtigste Arbeit, die ich hier gemacht habe. 75 Jahre nach Schneewittchen werde ich endlich meinen eigenen Trickfilm haben.
Das ist ein Trickfilm mit Ihren Figuren.
Ja, natürlich. In 3D sogar.
Und wird es ein Trickfilm ohne Worte oder werden Ihre Figuren lernen zu sprechen?
Das ist etwas ganz Neues. Die Produzenten von dem Film, die wollen, dass meine Charaktere sprechen. Die werden sprechen. Ich bin mal ganz gespannt, wie meine Figuren sprechen. Ich denke, es wird okay sein. Es wird bestimmt schön sein. Sehr schön. Das ist eine Überraschung.
Ja, es ist eine Überraschung. Aber ich kann mir vorstellen, dass es Ihnen auch ein bisschen unheimlich ist, gerade weil Ihre Cartoons ja so wunderbar ohne Worte funktionieren und dadurch natürlich auch international auch so gut funktionieren, weil jeder die auf Anhieb versteht. Und es ist ja auch ein ganz anderer Ansatz, ja, dieser Ansatz der Reduktion, zu sagen, die brauchen keine Worte, die erzählen ihre Geschichte einfach so, dadurch, dass sie da sind, durch die Bilder.
Ja, das akzeptiere ich. Ich will ja auch immer neue Dinge ausprobieren. Und mein Charakter, also die Giraffe zum Beispiel, das wird dann ganz anders sein als früher. Ich möchte gerne etwas Neues ausprobieren, das Risiko auf mich nehmen, um mal zu sehen, wie das funktioniert. Und ich denke, es wird mir gefallen. Ich glaube, es wird mir gefallen. Ich weiß es nicht. Ich muss es erst sehen. Wir arbeiten dran.
Und Sie malen dafür, zeichnen dafür dann die einzelnen Bilder? Weil Sie sagten, es kommt 2015 raus, das ist ja noch eine ganze Strecke bis dahin.
Ja, denn ich schaffe die Charaktere, die Hintergründe und ich arbeite auch mit denen, die an der Geschichte arbeiten. Ich werde jetzt nicht die Dialoge machen, also die Dialoge, die schreibe ich nicht, das möchte ich nicht machen. Aber ich arbeite natürlich auch an dem Konzept, an dem Storyboard, an der Animation und ich nehme daran teil. Das ist eine größere Produktion. 70 Minuten lang wird der Film dauern. Und ich kann den Namen schon nennen. Das ist Crazy Island, verrückte Insel. Das ist der Name des Films. Das ist jetzt ganz exklusiv, nur für Sie.
Crazy Island, das merken wir uns schon mal. Und können Sie kurz was zur Idee sagen oder ist es dazu noch zu früh?
Das ist noch zu früh, denn es gibt viele Überraschungen in dem Film und ich will das Ganze jetzt erstmal geheim halten.
Meine Damen und Herren, da freuen wir uns sehr drauf, oder? Crazy Island, Modillo hier auf dem blauen Sofa. Vielen Dank, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Ja, wunderbar. hier auf dem blauen Sofa im Deutschlandradio Kultur und im Internet unter buchmessezdf.de und derclub.de. Hier geht es gleich weiter mit Hocker Nesser im Gespräch mit Susanne Führer. Viel Spaß.